PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Ja, herzlich willkommen. Diesmal Eva Neureiter. Christian Berger begrüße euch wieder beim Podcast der PH Wien. Und Eva Neureiter ist Sonderschul-Volksschullehrerin ja, seit etwa 20 Jahren.
Mhm. Seit 20 Jahren in der Zennerstraße im 14. Bezirk. Und davor war ich 3 Jahre im 23. Bezirk.
Und du arbeitest in einer ja, speziellen Klasse, das heißt, das ist eine Mehrstufenklasse. Mhm. Vielleicht sollten wir mal den Begriff klären, was heißt Mehrstufenklasse?
Ja, also ich arbeite in einem Modell, das lange Zeit ein Schulversuch war und das meiner Meinung nach wirklich Schule für alle ist, weil wir haben eine Mehrstufenklasse, das heißt, wir haben Kinder von der ersten bis zur 4. Schulstufe in einer Klasse. Es gibt auch Kinder, die Vorschulkinder sein können. Also das wären mal 5 Stufen der Volksschule. Und dazu haben wir noch, sind wir auch eine Integrationsklasse. Also wir haben auch Kinder mit lernbehinderte Kinder mit ASO-Lehrplan und in den Jahren auch immer wieder Kinder mit schwerstbehinderten Lehrplan in der Klasse gehabt. Es ist wirklich Schule für alle.
Also, und wie viele Kinder sind da ungefähr in der Klasse?
Das wird sich jetzt leider verändern, weil bisher war es so, dass in Wien ja 25 Kinder die Maximalzahl waren und dass die Integrationskinder doppelt oder dreifach gezählt haben. Das ist jetzt aufgehoben. Das heißt, es können bis zu 25 Kinder in der Klasse sein. Wir hatten aber, das ist jetzt schon auch länger her, sicher über 10 Jahre her, schon mal 29 Kinder in der Klasse. Allerdings ohne Integration. Heuer waren es 21.
Und wie viele Lehrerinnen sind in der Klasse?
Und es sind 2,5 Lehrerinnen in der Klasse.
Immer gleichzeitig?
Also 2 sind immer gleichzeitig da, eine Volksschullehrerin, eine Sonderschullehrerin. Das ist über die Integration so, das ist in Wien allgemein so üblich, dass Integrationsklassen eine ganze Sonderschullehrerin haben. Und dann kommt noch 11 Stunden eine zweite Volksschullehrerin dazu. Das heißt, es sind nicht immer 3, sondern es sind auf jeden Fall immer 2 und 11 Stunden sind 3 Lehrerinnen da.
Okay. Und die Kinder über die 5 Jahresaltersstufen sind in Fachabteilungen unterteilt, wo dann immer 2, 3 Kinder aus einer Altersstufe miteinander das Gleiche machen? Oder wie geht das?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Dinge, die alle gemeinsam machen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Turnen, zum Beispiel Singen, zum Beispiel Zeichnen oder im Sachunterricht ein Thema besprechen. Alles, was wir besprechen, besprechen wir meistens mit allen Kindern. Inhaltliche Dinge und dann in den Dingen wie Deutsch, Mathematik teilt sich es dann einfach auch auf, eben in Lerngruppen, die dann schon alters- oder klassenentsprechend sind. Wobei mit der Integration gibt es natürlich dann auch wieder andere Felder, wo zum Beispiel alle Kinder zusammenkommen, die Buchstaben lernen. Das können jetzt die normalen Volksschulerstklässler sein und dann gibt es also Kinder, die das erste, das zweite Jahr in der Schule sind, die da mitlernen.
Also das heißt, es sitzen nicht die, die schon gut lesen und schreiben können, in der gleichen Gruppe wie die, die gerade anfangen? Oder
also nicht, wenn es gerade ums Buchstabenlernen geht, dann sitzen die nicht zusammen. Nein, also wir fassen uns die Kinder zu Dingen, die wir mit speziellen Gruppen besprechen oder erarbeiten wollen, zusammen. Und unsere Kinder arbeiten viel selbstständig. Also ich habe die letzten Jahre zum Beispiel die erste und die zweite Schulstufe betreut, in Mathematik und Deutsch. Wenn ich mit den Erstklässlern Buchstaben besprochen habe, haben die Zweitklässler in der Zwischenzeit selber was gemacht, was sie alleine machen können, wo sie mich nicht brauchen.
Mhm. Oder helfen die auch mit? Erklären die den Kleineren dann, wie das geht?
Und dann gibt es natürlich Dinge, die die Größeren den Kleineren erklären. Das machen sie sehr gerne.
Zum Beispiel die Buchstaben, oder wie?
Ja, oder irgendwas in Mathematik oder ja, auch so Dinge, die man im Alltag einfach braucht, wo irgendwas ist in der Klasse, zum Beispiel wenn die Kinder neu kommen. Oder bei uns dürfen die Kinder nur zu zweit auf die Toilette gehen, weil die ist weit weg. Dann gehen auch mal die Großen mit den Kleinen mit am Anfang, damit keins verloren geht. Also die Kinder kooperieren sehr viel miteinander.
Die dürfen immer nur zu zweit aufs
Klo gehen? Die dürfen immer nur zu zweit aufs Klo gehen.
Okay.
Weil es weit ist und weil es immer wieder zu Übergriffgeschichten gekommen ist. Mhm. Jetzt ist das einfach so eine Regel. Also so, bei uns in der Schule war noch nichts, aber in Nachbarschulen waren dann wieder irgendwelche Menschen gesehen, die da nicht hingehören. Mhm. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme.
Und gleichzeitig gehört die Sicherheit, dass man sie nicht verläuft.
Dass man sie nicht verläuft und wenn was ist, kann man zurückgehen und sagen, hey, dem ist jetzt schlecht geworden. Mhm. Oder die speibt gerade. Mhm. Ja.
Das heißt, sie arbeiten schon sehr als Team oder als Gruppe.
Sie sind es gut gewohnt, als Team zu arbeiten. Was war jetzt zum Schulschluss zum Beispiel, da machen wir immer ein Geschichtenbuch, wo die Kinder eben Geschichten aussuchen, die sie geschrieben haben und wo wir Bilder dazu drucken. Und da erkläre ich dann als Lehrerin 4, 5 Kindern, wie diese Drucktechnik funktioniert. Und wenn die mit ihrem Bild fertig sind, dann sage ich, hol dir bitte ein Kind, dem du das jetzt zeigen kannst. Und es ist für die Kinder ganz selbstverständlich, dass man einem anderen Kind, das irgendwas noch nicht kann oder noch nicht weiß, da einfach hilft.
Also Wissen teilen.
Genau, ja.
Das faktisch von der ersten Minute an.
Das ist einfach etabliert und das ist einfach normal, ja. Das ist auch klar, dass kein Kind ausgelacht wird, weil es irgendwas nicht kann. Das findet dann einfach nicht statt. Es gibt natürlich Kinder, die das dann trotzdem irgendwie machen, aber die werden sehr bald sanktioniert von den anderen Kindern. Und natürlich dann bei uns auch, weil wir besprechen das dann. Wir haben ein Klassenrat alle 2 Wochen, wo Probleme innerhalb der Klasse besprochen werden.
Da sitzen dann alle aus der Klasse zusammen?
Da sitzen dann alle Kinder der Klasse und möglichst diese 3 Lehrerinnen, die die Klasse betreuen, zusammen. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und wir beraten über die Anliegen der Klasse. Und da wird sowas sofort kommen, der hat mich ausgelacht. Mhm. Und dann wird in der Gruppe besprochen, warum ist das schlecht, jemanden auszulachen. Dann kommen meistens, also bei solchen Dingen.
Funktioniert das? Kümmert sich da wer drum dann?
Dass keiner mehr ausgelacht wird?
Naja, wenn der sagt, der hat mich ausgelacht, dann sagt der andere, na und?
Dann sind wahrscheinlich 5 Kinder total erbost, wie man jetzt überhaupt auf die Idee kommen kann, jemanden auszulachen. Das ist jetzt in der Mehrstufigkeit.
Es gibt sowas wie ein Klassenklima, oder?
Es gibt ein Klassenklima, auf das wir sehr bedacht sind und auf das wir sehr, sehr schauen. Das ist uns sehr wichtig, dass das Klassenklima gut bleibt oder gut ist, weil es ist die Klasse ein Ort, wo sich die Kinder wohlfühlen sollen. Es ist aber auch der Ort, wo die Lehrerinnen sich wohlfühlen sollen, wo es allen zusammen gut gehen kann, weil das die Voraussetzung für Lernen ist.
Und da ist ja viel Ritualisierung dabei, in Einüben von immer ähnlichen Dingen. Was ich mich so erinnern kann, ist im Volksschulbereich noch viel mehr erforderlich, dass bestimmte Verhaltensweisen, wie gehen wir bei einem Lehrausgang spazieren ja, und so. Das heißt, es wird viel ritualisiert, wie beginnt die Schulstunde oder wie beginnt
der Schultag. Es ist ganz, ganz viel Rituale und ganz viele Dinge, die wir alle Jahre wieder machen, die den Kindern auch ganz wichtig sind, dass wir die alle Jahre wieder machen.
Und das ist wenn jemand dazukommt, ja immer schon das Ritual an sich gefestigt.
Genau, und die wachsen dann rein.
Und die da auch kommen, sind die Minderheit, die
ja,
auf ein
die
Ritual treffen das genau. Dann, oder auf ein Klassenklima treffen, das dann schon sehr stark da ist.
Das im Normalfall schon sehr gefestigt ist, ja, wo die Kleinen können sich wahnsinnig viel von den Großen einfach abschauen. Ja. Finde ich, also ein Beispiel ist immer dieses Lesen. Ja, jetzt müssen ja in Wien seit Jahren alle lesen und das Lesen ist so wichtig und wie fördern wir die Kinder im Lesen? Und es war noch nie ein Thema, dass irgendwer nicht lesen will, weil die Kleinen kommen und sehen, dass die Großen lesen. Und es ist überhaupt keine Frage, dass man lesen lernen will. Ja? Und also es sind so viele Dinge, die man gar nicht als Lehrerin jetzt nicht motivieren muss oder nicht reintragen muss, weil sie einfach schon gut laufen.
Die Motivation in der Peer Group sozusagen.
Die Motivation in der Gruppe, genau. Und der kann das oder die kann das und ich will das auch können. Und ich will dann auch, wenn ich groß bin, Harry Potter lesen können, so wie irgendein Kind aus der 3., 4. Klasse, das das auch schon gelesen hat.
Und ist da das Problem, wenn dann das nicht eintritt, weil man vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat und das so lang dauert. Und dann gerade in, kann man vorstellen, Integrationsklassen, dann ja schon irgendwie vielleicht auch Verzweiflung aufkommt.
Manche brauchen einfach länger, zum Beispiel, bis sie das Lesen erlernt haben. Das stimmt schon. Und gerade in der Integration, da ist halt für uns als Lehrerinnen wichtig, dass es im Klassenklima klar ist, dass jedes Kind so schnell lernt, wie es lernen kann. Und dass es halt auch ja, Dritt- oder Viertklässler gibt, die gerade verstehen, wie Lesen geht. Und trotzdem freuen wir uns alle, dass sie es jetzt können. Also das kann man in dem Alter der Kinder, das ist in der NMS wahrscheinlich schon viel schwieriger, aber im Volksschulalter kann man das sehr gut den Kindern vermitteln. Ja? Oder sie wissen, wenn es schwerstbehinderte Kinder sind, dann ist ja den Kindern auch klar, die sind einfach anders aufgewachsen oder die können einfach andere Dinge. Mhm. Und dann freuen sie sich einfach auch über alles, was jetzt so ein 10-jähriges schwerstbehindertes Kind kann. Und wenn es Zahlenschreiben von 1 bis 3 ist. Also es ist eine Wertschätzung, die zum Klassenklima dazugehört.
Das heißt, die Kommunikation ist auch so ritualisiert, dass es eine wertschätzende Kommunikation ist.
Ja, schon. Ja, dass man was Gutes zu den Kindern sagt. Oder, also einerseits ist es natürlich unser Umgang und unser Vorbild als Lehrerin. Ja. Wie spreche ich mit den Kindern? Ich kann nicht erwarten, dass die Kinder nett miteinander umgehen, wenn ich einen sehr autoritären, verletzenden Ton an den Tag lege. Also das ist mal Voraussetzung, dass wir Pädagoginnen mit den Kindern nett oder wertschätzend sprechen, damit sie das auch lernen können. Und ein Ritual mit Wertschätzung ist eben Klassenrat, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Wir beginnen unseren Klassenrat seit einigen Jahren mit einer Danke-Runde, mhm. wo sich einfach alle bedanken können für irgendetwas, was ihnen gefallen hat. Wo die Kinder zum Beispiel sich, wenn wir Ausflüge gemacht haben, dann immer sagen, ich finde das schön, dass wir Ausflüge gemacht haben. Oder manche Kinder sagen, ich finde es schön, dass wir so eine schöne Klasse haben. Und wir haben es dann begrenzt auf jedes Kind, auf ein so ein Danke sagen, weil das sonst ziemlich lange gegangen wäre. Und beim Klassenrat schauen wir halt immer, dass es nicht viel länger als eine halbe Stunde dauert, weil sonst kann man die Themen am Ende nicht mehr behandeln, weil es für die Kleinen zu lang ist. Darum ist das jetzt begrenzt. Aber diese Danke-Runde ist eine wichtige Sache, wo sich dann auch Kinder bedanken. Ich danke mir, dass der und die mir da geholfen hat.
Das ist ein ganz wichtiger, zentraler Punkt im Alltag der Schulklasse? Oder?
Dieser Klassenrat ist ein zentrales Element aus der Freinet-Pädagogik für uns.
Okay.
Wo es eben die Danke-Runde gibt, dann werden Fragen besprochen oder auch Vorschläge gesammelt. Zum Beispiel haben wir jetzt auch im März wieder abgestimmt, wo wir noch auf Ausflug hingehen wollen. Das sammeln wir dann im Klassenrat. Welche Ideen gibt es, welche Wünsche gibt es? Okay. Und in Wirklichkeit für mich als Lehrerin ist es völlig wurscht, ob wir auf den einen oder anderen Platz im Wald gehen. Und für die Kinder ist es gut, etwas mitbestimmen zu können. Und der letzte Punkt im Klassenrat ist immer über Probleme sprechen.
Wo das jemand Schwierigkeiten
ja,
hat.
Oder? Ich ärgere mich über den, weil der hat mich erschreckt. Oder ich ärgere mich, weil bei mir im Spind schaut es immer so aus, die Kinder haben zu zweit einen Spind und meine Partnerin räumt nie zusammen. Solche Dinge. Meistens sind es keine jetzt aus Erwachsenensicht urdramatischen Dinge, aber für die Kinder ist es ganz wichtig, dass das behandelt wird. Und wir als Pädagoginnen sagen auch zu den Kindern, wenn sie so kommen und sie über irgendwen aufregen, sagen wir, schreib es auf, das ist ein Thema für den Klassenrat. Manche okay. Themen sind dann schon erledigt, bis Klassenrat ist, weil manches okay. ist in der Altersgruppe sehr kurzlebig und anderes wird mit allen einfach besprochen.
Aber es gibt zumindest irgendwie eben das Backup, das dort hineinzubringen und somit, wenn der Schuh drückt oder länger drückt, dann wird es da thematisiert und in der Gruppe auf den Tisch, auf den imaginären Tisch. Wie schaut es denn bei euch in eurer Klasse überhaupt aus?
Oh, wie schaut es bei uns in der Klasse aus? Also der Klassenrat findet am Teppich statt. Wir haben einen großen Teppich in der Klasse. Ja. Der wird haben 3x4 Meter. So einen dunkelblauen Teppich, den die Stadt Wien zur Verfügung stellt. Und dann haben wir so runde Tische, wo jeweils 8 Kinder sitzen können.
Okay.
Und wenn wirklich also Zeit ist, wo alle Kinder jetzt an Deutsch-Mathe zum Beispiel arbeiten, dann suchen sie sich aus, wo sie sitzen möchten.
Hat jeder einen eigenen Sitzplatz? Oder
nein,
ist
es hat nicht jedes
Arbeits-
Kind einen eigenen Sitzplatz.
Von der
ist
dann Arbeit einfach, abhängig?
Einfach, es gibt einfach Arbeitsplätze und man sucht sie dann aus, wo man gern arbeiten möchte. Dadurch, dass nicht jedes Kind einen eigenen Sitzplatz hat, braucht man nicht so viel Platz für Tische und Sessel. Es gibt auch immer Kinder, die gerne am Gang arbeiten zum Beispiel.
Aber sie haben alle irgendwo einen Platz, wo sie ihre Sachen hinlegen können?
Sie haben bei uns so ein Plastikkörbchen, so ein, wie ein kleines Einkaufskörbchen. Da kommt in der Früh rein die Jause und das Federpenal und da liegen ihre Hefte und Bücher drunter. Also das sind so Regale, wo diese Körbchen drinnen stehen. Und dann räumen sie ihre Schultasche in ein anderes Regal, damit die Schultaschen nicht herumstehen und den Platz verbrauchen. Und Mittag, bevor sie nach Hause gehen oder in den Hort gehen, räumen sie die Schultasche wieder ein. Dann kommt die Jausenbox, die wahrscheinlich leer ist, wieder in die Schultasche. Das Federpenal kommt wieder in die Schultasche.
Also es gibt eine große freie Fläche des Teppichs, wo man sich in die Runde setzen kann.
Wo sich alle zusammen treffen, das ist der Platz, wo alle zusammen Platz haben. Wo wir auch Dinge, die für alle sind, erklären. Zum Beispiel, wenn wir in Zeichnen eine neue Technik ausprobieren, dann wird das auch am Teppich erklärt.
Mhm.
Da treffen sich alle, da sammeln sich alle. Dann gibt es Regale, wo Arbeitsmaterialien stehen, die eben zur freien Entnahme zum Arbeiten sind, so wie man es aus der Montessori-Pädagogik kennt. Genau, und dann haben wir eben 3 so runde Tische, wo jeweils 8 Kinder sitzen können. Und 2 Computer, wie in jeder Volksschulklasse.
Die wieder extra sind. Also
das heißt,
es gibt dann
sitzen.
So Ecken, wo schwerpunktmäßig was angesiedelt ist.
Ja, also es gibt diesen Computerarbeitsplatz, sonst so richtig eckenmäßig, die Regale sind halt geteilt. Es gibt ein Regal für alle Deutschsachen, ein Regal für alle Mathematiksachen und Dinge, die sonst noch frei zur Verfügung sind.
Habt ihr viel so Arbeitsmaterial, das die Kinder
Wir haben ziemlich viel Arbeitsmaterial, weil wir das alles ja zum Schulschluss wegräumen müssen, dann kommen wir wieder drauf, wie viel das ist. Ja, das sind jetzt also etliches an Karteien, weil die Kinder viel, also vor allem beim Schreiben, Rechtschreiben mit Karteien trainieren. Dann gibt es in Mathe zum Beispiel viele Dinge zum Einmaleins üben und das goldene Perlenmaterial aus der Montessori-Pädagogik, Rechen, Puzzles, es ist schon einiges und wir haben das meiste über die Schulbuchaktion angekauft im Laufe der Jahre.
Und da seid ihr als Lehrerinnen-Team zusammen und sagt, jetzt brauchen wir das oder das und das besorgen wir jetzt.
Wenn wir was Neues kaufen, genau, dann besprechen wir das.
Gibt da hat nicht Dinge, jede Lehrerin ihr eigenes Material. Und da musst du aufpassen auf dein Material und so.
Nein, das ist jetzt schon das Material, das gehört der Klasse.
Das ist ein Klassenmaterial.
Ja, das ist Klassenmaterial. Sicher gibt es auch Dinge, die ich irgendwann gebastelt habe und dann gern die eigentlich mir. Aber es wird auch niemand was wegschmeißen von beim anderen. Das ist einfach Vertrauenssache. Und das meiste Material wurde eben für die Klasse angekauft, somit gehört es auch der Klasse.
Und dann muss man es halt immer wieder warten und
dann muss man halt schauen, was ist kaputt oder was braucht man jetzt wirklich nicht. Dann räumen wir das in einen Kasten, weil es verstaubt natürlich auch alles, was herumsteht und nicht benutzt wird.
Ja.
Das ist gar nicht so ohne.
Und da habt ihr überhaupt, ich muss mir ein bisschen ein Gefühl kriegen dafür, wie ihr zusammenarbeitet als Lehrerinnen, nicht? Weil es gibt ja die eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, verschiedene Personen haben verschiedene Stärken und Schwächen und ich setze ein Team so zusammen, dass sie die ergänzen. Dann sind natürlich viel stärkere Unterschiede. Oder ich schaue, dass die Leute so zusammenpassen, dass sie eben gut miteinander kennen und sie das nicht, da ist dann vielleicht weniger Ergänzung, weil man eh ähnlich denkt vielleicht und macht. Wie ist es bei euch?
Ja, wir haben jetzt,
stimmt das überhaupt und sieht sich das aus? Oder?
Also das Team ist extrem wichtig, ja, dass diese Teamzusammensetzung gut passt. Das haben wir jetzt zum Glück das Glück gehabt, dass die, sowohl die alte Frau Direktor als auch die, die wir jetzt haben, sich dessen bewusst waren, also die alte war und die neue ist, dass ein Team einfach gut zusammenarbeiten können muss. Ja? Dass man nicht irgendwelche Lehrerinnen zusammenwürfelt, nur weil es gerade vom Stundenplan her gut ausgeht. Oder wir haben zum Beispiel für diese 11 Stunden der zweiten Volksschullehrerin immer darauf beharrt, dass das eine Lehrerin sein muss. Es gibt auch Schulen, wo diese 11 Stunden zusammengestoppelt werden mit 3, 4 Lehrerinnen, die dann alle ein paar Stunden kommen. Das ist dann keine Teamarbeit. Ja, also uns ist es wichtig im Team, dass alle gleichwertig sind, dass alle gleiche Mitspracheregeln oder Rechte einfach auch haben. Das ist in anderen Klassen, wo es Teamarbeit gibt, einfach Unterschied. Also es ist, bei manchen gibt es einfach eine Lehrerin, die ist die Chefin und sagt allen anderen, was sie zu tun haben. Uns war das bei uns in der Klasse einfach immer wichtig, dass das ein gemeinsames Miteinander ist.
Wie oft trefft ihr euch da und besprecht das? Oder irgendwann, denke ich, muss man das ja miteinander dann auch ausmachen.
Genau, wir machen einmal in der Woche Teambesprechung, wo wir besprechen, was, also wo wir konkret besprechen, was in den nächsten Wochen passiert.
Und haben, wo offene Fragen dann auch wahrscheinlich aufgegriffen
genau,
werden.
Wo man sich eben absprechen, wo wir uns absprechen. Und alle 6 Wochen haben wir Supervision gemacht. Das ist schon auch wichtig, um eben wenn es Differenzen innerhalb der pädagogischen Ansichten zum Beispiel gibt.
Woher holt ihr euch die Supervision?
Die Supervision bekommen wir noch über die PH Wien, eben mit einer Supervisorin, die das über die PH bezahlt bekommt. Die sind in den letzten Jahren sehr reduziert und eingeschränkt worden, also die haben einfach weniger Kontingent bekommen. Mhm. Das ist natürlich für Teamarbeit tragisch, weil es gibt im bestfunktionierendsten Team Schwierigkeiten oder dann einfach auch, wir haben viel so Elterngespräche vorbereitet, wenn es Probleme gab mit Eltern oder mit Kindern, dann ist es einfach gut, das in der Supervision vorher zu besprechen, wie gehen wir dieses Gespräch an, was könnte sein, was sind die Fakten, die uns wichtig sind. Ja, es war immer sehr gut, einfach mit Supervision, mit Begleitung zu machen.
Wie ich in so einem Team gearbeitet habe, damals in der Kinderübernahmestelle hat das geheißen, da war es ja auch total wichtig, dass man das ausgleicht, was an unterschiedlichen Zugängen da ist und allein nicht der unterschiedliche Lärmpegel in der Klasse, wie das, wer was stört, wen, ab welchem Zeitpunkt und das nervt halt dann, wenn man längere Zeit arbeitet und das entspricht halt nicht dem eigenen Lärmpegel. Dann beginnt halt das zu nerven, wenn der andere ununterbrochen reglementiert und du sagst jetzt, dann gib mal Ruhe, ich will mich mit den Leuten unterhalten, auch wenn es lauter ist. Und der andere sagt, ja, aber wenn das so laut ist, kann ich nicht mit denen reden. Ich muss zuerst schauen, dass es Ruhe gibt. Also es gibt einfach unterschiedliche Dinge, die da aufpoppen. Genau. Und wir haben uns die Supervision ja noch selber zahlen müssen, da hat es ja keine gegeben, selber suchen, selber zahlen. Aber ich weiß über den Wert, den das ausmacht, weil man sonst wahrscheinlich miteinander sehr rasch in eine sehr unkommunikative Zusammenarbeit gekommen wären, wenn wir keine Supervision gehabt hätten. Also das ist schon sehr wichtig. In der Zwischenzeit ist es sehr viel verbreiteter.
Genau.
Und ja, jetzt wird schon wieder reduziert vom Zahlen her. Genauso wie ja die Teamstunden, glaube ich, reduziert worden sind. Also ich weiß nicht, wie das in der Volksschule ist. Das ist einfach der so berühmte C-Topf. Nicht?
Wo du deine das ist der berühmte C-Topf und das ist eine freiwillige Sache, dass wir Teamstunde machen. Genau. Wie ich angefangen habe vor 20 Jahren, habe ich im Schulversuch Neue Mittelschule gearbeitet, in der, jetzt heißt es NMS, ja, also in der Sekundarstufe. Da gab es noch eine bezahlte Besprechungsstunde in der Woche.
Ja. Aber auch nur in speziellen Schulen, die damals.
Genau, es war einfach ein Schulversuch.
Und Schulversuch waren.
Da war abgemacht, es ist eine Stunde bezahlt, wir müssen 2 Stunden besprechen, eine davon ist bezahlt. Das war fix im Stundenplan am Nachmittag drinnen.
Weil wie das dann aus dem Schulversuch in den Regelschulsystem war das wieder weg.
Genau.
Und ohne diese Begleitmaßnahmen ist es halt sehr schwierig, dann diese Systeme so aufrechtzuerhalten, wie sie ursprünglich waren. Warum bist denn du überhaupt Lehrerin geworden?
Ui.
Wie wird denn das bei dir ausgeschaut vorher?
Ich glaube, ich wollte Lehrerin werden ab dem Zeitpunkt, wo ich selber in die Schule gegangen bin. So mit 6 Jahren habe ich gedacht, das ist eigentlich urnett. Das will ich mal werden.
Hast du eine nette Lehrerin gehabt und hast gesagt, das will ich auch, oder hast du eine böse gehabt?
Ich glaube, ich habe schon eine nette Lehrerin gehabt. Ich habe eine nette Lehrerin gehabt und ich habe mir auch nicht schwer da. Das ist wahrscheinlich schon. Also dadurch war die meine eigene Schulzeit dann nicht konfliktbehaftet, weil ich war eh ein braves Mädchen und habe mir mit dem Lernen leichter. Und
also nicht aus dem Konflikt mit der Schule heraus.
Bin ich nicht aus dem Konflikt mit der Schule Lehrerin geworden, sondern
weil es eben schön ist dort.
Weil es einfach schön ist dort und das haben meine Eltern beide Lehramt gemacht. Meine Mutter hat auch unterrichtet dann. Also es war natürlich, das habe ich mir so noch nicht überlegt, aber natürlich sind so familiäre Vorbilder dann auch immer da.
Und du bist in der Kleinstadt aufgewachsen, Hallein?
Ja, in einem Nachbarort von Hallein bin ich aufgewachsen. Ja.
Genau. Jedenfalls in Salzburg, nicht in Wien, was ja schon ein ganz anderes Umfeld ist.
Ja.
Also ich denke, das muss man auch berücksichtigen. Und dann hast du gesagt, okay, nach der Mittelschule mache ich jetzt dann noch ein Gymnasium, genau. Nach der Matura.
Dann habe ich dann die BDAG gemacht.
In Salzburg?
Und habe in Salzburg angefangen und bin dann nach Wien gegangen. Eigentlich, okay. Weil mein damaliger Freund nach Wien studieren gegangen ist, bin ich mitgegangen und habe gedacht, warum eigentlich nicht? In Salzburg hatte ich Kontakt in die Montessori-Szene, in die Montessori-Pädagogik, weil eine Bekannte oder eigentlich eine gute Freundin meiner Mutter, die hat in Hallein die erste Integrationsklasse aufgemacht. Also Integration jetzt im Sinne von mit behinderten Kindern. Mhm. Die haben eben behinderte Kinder gehabt und natürlich viele nicht deutsche Muttersprache Kinder, weil Hallein einfach ein großer Zuzugsort damals war. Und die war in der Montessori-Bewegung aktiv und die hat mich dann immer mitgenommen und gesagt, schau dir das mal an, das könnte interessieren. Oder zu diversen Vorträgen hat sie mich mitgenommen, einfach wie ich dann so 17, 18 war. Mhm. Weil sie, glaube ich, einfach auch gespürt hat, das interessiert mich, ich möchte das auch mal machen. Genau, und in Wien habe ich dann kontaktiert mit der Freni-Gruppe Wien, die hat sie damals einmal in der Woche getroffen. Und ja, dann war ich auf Ostertreffen, wie sie damals eben noch hießen. Das sind die Freinet-pädagogischen Treffen immer am Beginn der Osterferien. Und dann war mir recht bald klar, das will ich machen. Und Schule wird für mich mal in meiner Arbeit nicht so ausschauen wie die Schule, die ich erlebt habe, weil die war schon ganz, ganz klassisch, einstufig, jeden Freitag Ansage, jeden Donnerstag Rechentest. Also das war mir dann schon klar, dass das mal anders, dass ich das mal anders machen möchte, wenn ich dann Lehrerin bin.
Okay.
Und ich habe dann auch immer auf der BDAG, wenn dann irgendwelche Sachen, ja, dann muss man zur Lehramtsprüfung ganz viel ausarbeiten an Material.
Aber das war noch in Salzburg, nicht?
War dann schon in Wien. Also es war 3 Jahre BDAG, da habe ich das erste Jahr in Salzburg gemacht und dann bin ich nach Wien gewechselt.
Also es war ein großer Unterschied zwischen Salzburg und Wien, weil du Freinet erwähnt hast, Freinet-Pädagogik. Mhm. Ist eine reformpädagogische, was ist das, so eine Bewegung?
Ja, ein reformpädagogisches Konzept, basierend eben auf Celestin und Elise Freinet, die ab 1920 in Südfrankreich ihr pädagogisches Konzept ausgearbeitet, etabliert und so weiter haben und sich Gedanken gemacht haben über, wie Lernen funktionieren kann. Und ist jetzt eine weltweite Bewegung.
Das hast du schon in der Ausbildung kennengelernt, oder?
Ich habe es in der Ausbildung kennengelernt, weil wir haben in Salzburg noch eine Deutschdidaktikerin gehabt, die so ein paar Stunden auf der BDAG war, die eigentlich noch in einer Volksschule unterrichtet hat und dann eben ein paar Deutschstunden gehabt hat und die ist gekommen und hat gesagt, wir machen jetzt Deutsch miteinander, ich arbeite in Ebenau und bin Freinet-Pädagogin. Mhm. Dann haben wir mal gesagt, was ist denn das? Und dann hat sie uns das ein bisschen erklärt. Dann war mir manches eh schon bekannt, eben aus dem Kontakt mit der Montessori-Pädagogik. Aber durch die, es war die Froni Sampel, bin ich da einfach auch dann mit reingekommen. Und ihr Deutschdidaktikunterricht war einfach schon anders als bei anderen Deutschdidaktikern oder Didaktikerinnen.
Was heißt das? Das heißt beim Lesen und Schreiben lernen?
Das heißt zum Beispiel beim Geschichtenschreiben, dass es einfach um die Geschichte der Kinder geht und nicht um, dass die Rechtschreibung passt, dass es um die Ideen geht, um was wollen die Kinder mitteilen. Und dass wir in unsere Kinder haben ein Geschichtenheft, da schreiben wir als Erwachsene nichts rein. Höchstens das Datum und dass uns die Geschichte gefallen hat. oder irgendeinen netten Kommentar zur Geschichte, aber da werden keine Rechtschreibfehler ausbessert.
Aber das mit der Zeit einfach durch das, dass immer wieder was schreiben, weil die Freude am Schreiben da ist, erlernen sie dann die Rechtschreibung.
Genau, und die Rechtschreibung lernen sie auch, aber halt woanders und nicht im Geschichtenheft, sondern haben sie halt, unsere Kinder haben jetzt in der ersten, zweiten zum Beispiel ein zweites, also die haben ein Geschichtenheft und ein Heft, in dem sie Karteien üben, wo sie Rechtschreibungswörter üben, so wie Lernwörter.
Fällt Ihnen das selber auf, wenn es dann in Ihren Heften, schauen die dann nach manchmal und dann sagen sie, ah, da habe ich auch noch
wie sie was geschrieben
oder ach, das habe ich hier ganz falsch geschrieben oder so. Reflektieren Sie Ihre Entwicklung in der Schreibung?
Eigentlich wenig. Sie sind eigentlich, meistens sind sie stolz auf alles, was sie geschrieben haben. Da sind sie einfach an uns sehr klein. Diese Entwicklung sieht man recht gut. Wir haben ja bis jetzt noch keine Noten vergeben, außer in der vierten Klasse. Und die Kinder hatten bei uns immer ein Zeugnisgespräch. Das war eine halbe Stunde pro Semester, also einmal im Jänner, einmal im Juni, wo die Eltern gekommen sind, bei manchen Papa und Mama, bei manchen ein Elternteil, und wo die Lehrerin zusammen mit den Kindern, wo wir einfach vieles durchgeschaut haben von dem, was sie gelernt haben. Und da haben sie auch immer Geschichten vorgelesen. Und viele Kinder blättern dann einfach das Geschichtenheft von vorn bis hinten durch und schauen das alles in Ruhe durch mit ihren Eltern. Da sieht man ganz gut die Entwicklung.
Wie nennt man die Form der Beurteilung, die ihr da habt?
Die hieß kommentierte direkte Leistungsvorlage.
Das heißt, das Kind zeigt den Eltern und den Lehrerinnen, was es in der letzten Vierteljahr oder halben Jahr.
Was im letzten halben Jahr, genau, wenn es zweimal im Jahr war, also immer zum Semester, was es im letzten halben Jahr gelernt hat. Und ich als Lehrerin kann dann auch dazu sagen, dass, schau, also gerade beim Geschichtenheft zum Beispiel, habe ich schon bei vielen Kindern gesagt, jetzt gerade, wo ich die Kleinen eben gehabt habe, schau, was du in dem Jahr alles gelernt hast. Oder schau dir an, wie sich deine Schrift entwickelt hat. Das ist einfach, da hast du viel dazugelernt zum Beispiel. Dann staunen sie und sagen, oh, und ja, wirklich. Stimmt.
Und da, wo die Defizite sind, wird das auch besprochen?
Defizite sind, das muss dann auch besprochen werden, ja. Bis dahingehend, wenn es darum geht, dass Kinder das Klassenziel nicht erreichen, dann wurde das auch in diesem Gespräch immer dokumentiert. Also dann haben wir das auch aufgeschrieben und die Eltern mussten das unterschreiben.
Aber fällt es den Kindern selber auf, wo sie Bedarf hätten, noch mehr zu machen?
Das fällt einem schon auf. Ja, also bei allem, wo wir schauen, das nicht zu werten, was sie können und was sie nicht können, sie vergleichen sich einfach miteinander. Ja. Mhm. Und ein Beispiel, zweite Klasse, das 1x1, das fällt den Kindern schon auf, wenn jetzt ein Kind, das mit ihnen die Schule begonnen hat, schon alle Reihen kann nach 2 Monaten und selber blockt man sie immer nur bei der zweiten Malreihe.
Ja, aber da gibt es ja in der Entwicklung dann einfach so Punkte, wo dann, wie man sagt, der Knopf aufgeht und plötzlich, ah ja, so geht es und dann ist klar. Und der Punkt ist bei den verschiedenen Kindern eben zu verschiedenen Zeitpunkten. Ne?
Das ist einfach zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau wissenschaftlich, aber ich glaube, es gibt so Aussagen, dass wenn Kinder mit 6 Jahren die Schule beginnen im September, haben die einen Entwicklungsunterschied von bis zu 2 Jahren. Das ist natürlich viel. Ja.
Ja.
Und dann ist bei uns in der Mehrstufenklasse immer die erste Sache, wenn wir merken, da geht sich irgendwas nicht aus, dass die Kinder auch 5 Jahre bleiben können statt 4 Jahre in der Volksschule, ohne eben die Klasse wechseln zu müssen. Sie bleiben einfach im Klassenverband und lernen halt dort weiter, wo sie sind und nicht, wo sie sein sollten. Das haben wir bis jetzt immer so gehandhabt, dass wir es einfach so lange mit den Eltern besprochen haben, bis die das auch eingesehen haben, dass das jetzt wichtig ist, dass es für ihre Kinder gut ist, einfach Zeit zu haben.
Ne? Jetzt hast du selber auch ein Kind. Wenn ich das jetzt nur kurz reinbringen kann, ist da ein Unterschied, wie dein Kind sozusagen im Volksschulalter war, wo du ja zu Hause faktisch die Entwicklung erlebst und in der Schule auch die Entwicklung erlebst, zu dem jetzt, wo der Bub irgendwie 16, 17 ist, das kann man ja nicht mehr so vergleichen, nicht? Aber inwiefern beeinflusst, hat es das beeinflusst, wie du arbeitest oder eigentlich nicht, der Arbeitsalltag und die eigene Erziehung?
Also es hat schon beeinflusst, und das geht, glaube ich, vielen Lehrerinnen so, dass man auch mit den Eltern und den Schülerinnen ein bisschen lockerer wird, wenn man sieht, was daheim einfach abbrennt, ja, oder wie es einfach auch anstrengend ist zu Hause. Ja.
Man kann es besser nachvollziehen.
Man kann es einfach besser nachvollziehen und man wird einfach schon nachsichtiger. Ja, das glaube ich schon, dass sie das insofern. Und dann habe ich in der Zeit, wo mein Kind auch so alt war, einfach das Gefühl gehabt, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus in dieser Altersentwicklungsstufe. Ja. Weil davor mit Kindergarten und noch davor habe ich ja auch keine Erfahrungen gehabt, wie Kinder da wirklich sind und sich entwickeln.
Aber da ist ja immer viel Angst mit dabei in dem ganzen Erziehungsprozess, sowohl bei den eigenen Kindern als auch in der Klasse, als Lehrerin Angst, dass man zu langsam was macht, dass man zu wenig was macht, dass man irgendwie nicht fertig wird und so weiter. Es sind ja viele Ansprüche, die an Lehrerinnen gestellt werden, von verschiedensten Ecken, vom Gesetz, von der Direktion, von den Kolleginnen, von den Kindern, von den Eltern. Alle wollen ja was einer Lehrerin. Und selber will man auch noch was. Und da baut sich aus meiner Erfahrung einfach eben ein Pulk an Ängsten auf, dem nicht entsprechen zu können. Darum gibt es also leider so eine hohe Burnout-Rate bei Lehrerinnen, weil sie damit nicht umgehen können. Und da denke ich mir halt, ja, wenn man selber ein bisschen daraus Vertrauen schöpft, wie die eigenen Kinder werden und sich da entwickelt, dass man vielleicht ein bisschen Ängste abbaut.
Das mit den Ängsten kenne ich jetzt gut, dass du da beschreibst, weil wir machen ja seit vielen Jahren immer wieder Fortbildungen in der Freinet-Pädagogik oder auch jetzt die eigenen Ängste oder dann kommen diese ganzen Testungen, ja, die in den letzten Jahren eingeführt worden sind und werden sie das schaffen und habe ich sie da genug darauf vorbereitet und werden sie das können und so. Und ich glaube, dass diese Ängste, die machen wirklich alles kaputt, ja, weil es gibt so viele Dinge, die du als Lehrerin schaffen solltest, das kann sich gar nicht alles ausgehen. Ja. Und wenn die perfekt lesen, schreiben, rechnen können, dann haben sie vielleicht dieses oder jenes Lied nicht gelernt oder diesen oder jenen Tanz nicht und in Werken haben wir das nicht gemacht. Also es gibt so viel, wo man sich fürchten kann, dass ja, das mit dem Burnout ist gut nachvollziehbar. Dass Lehrerinnen ins Burnout gehen? Ja, haben wir schon auch erlebt bei uns in der Schule. Wobei es von außen gesehen dann also schon auch viel ausmacht, wie zum Beispiel Klassen zusammengesetzt werden und wie Pädagoginnen Unterstützung bekommen oder auch nicht. Also es gibt einfach Klassenkonstellationen, das ist von außen gut sichtbar, dass das nicht gehen kann, weil es einfach zum Beispiel zu viele schwierige Kinder sind. Oder in Integrationsklassen ist es überhaupt keine Schwierigkeit, einfach Kinder zusammenzustecken, jetzt von der Direktion her, wo klar ist, das geht nicht miteinander, ja. Und dass dann Lehrerinnen ins Burnout gehen, ist hausgemacht, würde ich jetzt mal sagen. Wenn zu viele Ansprüche von verschiedenen Stellen kommen, die einfach nicht machbar sind.
Und man die Ansprüche dann nicht auseinandersortieren kann, weil man nicht mehr sagen kann, das ist ein Anspruch von dort oder da, sondern ja, ich kann es einfach nicht erfüllen und das sollte ich erfüllen, ohne drauf zu kommen, warum muss ich denn das überhaupt erfüllen? Nicht? Ja. Oder ist es für mich selber auch gerechtfertigt, das und das zu tun? Weil du bist ja, soweit ich die kenne, eine Lehrerin, die immer noch mit Freude den Beruf ausübt oder mit einem Lachen in die Schule geht und mit einem Lachen auch wieder nach Hause kommt am Abend.
Meistens. Schon, ja. Ja, ich glaube, ich habe einfach für mein ganzes Leben sehr viel Vertrauen. Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in die Welt und auch Vertrauen in die Kinder, dass ich da nicht so anfällig bin für diese ganzen Ängste. Ja. Und das heißt, dann kommen natürlich auch, ist mir gerade ein Beispiel eingefallen, die ganzen Ansprüche der Eltern noch dazu. Wir hatten, das ist jetzt schon lange her, dieses Kind hat sich ja schon maturiert, wo eine Schülerin, da kamen die Eltern am Anfang der 4. Klasse und haben gesagt, jetzt ist es die Aufgabe der Lehrerinnen, dich fürs Gymnasium vorzubereiten. Und ein Kollege von mir hat dann damals gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Pädagoge hier ist es, das Kind, dem Kind den Stoff der vierten Klasse Volksschule beizubringen, aber nicht das Kind Gymnasium fit zu machen. Und da gibt es ja ganz viele Ansprüche von Eltern. Aktuell haben wir gerade einen kleinen Achtjährigen, der sich verhält auch nach 2 Jahren Schule wie ein Sechsjähriger und keine 5 Minuten stillsitzen kann. Und der Vater erwartet, dass er nächstes Jahr den Stoff der 2. und 3. Klasse machen will. Es ist völlig, aus unserer Pädagoginnensicht, völlig absurd. Aber mit diesen Dingen wird man natürlich konfrontiert. Und muss sich dann überlegen, erstens, wie kommuniziert es mit dem Kind, dass das nicht gehen kann, und wie kommuniziert es mit den Eltern.
Das heißt, der Leistungsdruck steigt in der Gesellschaft insgesamt, die Anforderungen, die an Menschen gestellt werden, und die werden übernommen und weitergeben an die nächste Generation. Kann das stimmen?
Der Leistungsdruck steigt sicher, ja, und dieses, eigentlich sollen alle Kinder ins Gymnasium gehen. Ja, also das, auch dieser Wert einer NMS-Ausbildung oder dieser Wert von dem, was NMS leisten in Wien, das wird überhaupt nicht gesehen von den Eltern und auch oft von den Volksschullehrerinnen nicht. Ja. Die sprechen ja dann zum Beispiel auch schlecht über Kolleginnen in der NMS. Das ist natürlich tödlich. Was ich aber noch viel ärger finde oder viel schwieriger finde jetzt für die Kinder, ist gar nicht so der Leistungsdruck, der steigt, sondern dieser Druck, der ja auch auf die Eltern, der von der Gesellschaft an die Eltern erwartet wird. Also dieses, alle Eltern müssen arbeiten zum Beispiel. Ja? Und ich bin jetzt nicht dafür, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Natürlich sollen alle Eltern arbeiten, und ich war auch nur 15 Monate in Karenz. Aber es muss auch familienfreundliche Arbeitsbedingungen geben. Es muss Zeiten geben, dass Eltern auf einen Elternsprechtag kommen oder zu einem Gespräch kommen. Es muss Zeiten geben für Eltern, dass sie ihre Kinder auch um 16:30 von der Schule abholen und nicht Kinder von 7:15 bis 17:30 in einer Institution sitzen. Also das, finde ich, hat sich in den letzten 20 Jahren gesellschaftlich ganz stark verändert, dass es so viele prekäre Jobs auch für Eltern gibt und Eltern, die unbedingt machen müssen, weil sie zum Beispiel sonst auch nach Serbien zurück müssen, wenn sie keine Arbeit haben. Das ist so ganz facettenreich, und das erlebe ich als ganz dramatisch, nämlich dann auch für die Kinder. Ja.
Es wird ja meistens, zumindest in den öffentlichen Diskussionen, wenn von Schule gesprochen wird, wird das Gymnasium gemeint.
Ja.
Obwohl die zahlenmäßig weitaus größte Gruppe sind Kinder oder im Volksschulbereich, wo alle hingehen. Das wird oft nicht wahrgenommen. Und gleichzeitig habe ich jetzt vor kurzem ein Posting gelesen von einer offenbar jungen Mutter, die irgendwie sich gewundert hat, das Kind ist jetzt schon 2 Jahre und sowas, die Zeit ist schnell vergangen, da kann ich jetzt schon bald den Matura-Anzug vorbereiten. Wo ich mir gedacht habe, hey, das Kind ist 2 Jahre und es ist ganz klar, dass das eine Matura macht. Das ist der Selbstanspruch, den die Leute haben. Ja. Ja. Wie das umgehen damit, was kann das Kind dafür, dass es da sozusagen mit 2 Jahren schon
vorgezeichnet
ist. Wahrscheinlich, ja, war die Frage gewesen, na gut, und was studiert es hinten noch? Es ist auch noch jetzt mit 2 eigentlich schneller mal zu entscheiden, weil die Zeit hat man niemand mehr. Also nehmt euch Zeit und die Lust, nicht die Lust am Lernen. Das ist ein Satz, der, glaube ich, immer weniger Berücksichtigung findet.
Zu diesen vorgezeichneten Wegen, wir haben, und das ist oft vorgekommen in den letzten 20 Jahren, wenn dann Schulneulinge anfangen und dann kommt zum Beispiel die Oma mit, weil die schaut sich halt auch an, wo das Kind jetzt in die Schule geht, und dann stehen diese Omas in der Klasse und es schaut einfach so anders aus, als halt die Schule früher ausgeschaut hat zur Zeit der Oma. Und da haben schon öfter Omas oder auch Opas dann gesagt, und wird es dann trotzdem die Matura machen können? Ja. Und ja, dann schmunzelt man halt ein bisschen und denkt, jetzt ist das Kind 3 Tage da, ja, ist gerade dabei, ein Schulneuling zu sein, sich hier einzugewöhnen, und ihr denkt dran, ob es Matura macht oder nicht.
Ja, das ist der Leistungsdruck, der da steigt. Ja. Und ja, und Unreflektiertheit da übernommen wird oder eben zur Krankheit bei Lehrerinnen führt.
Ja, und es ist ja auch für die Kinder insofern nicht gut, wenn ich jetzt als Mutter schon weiß, was mein zweijähriges Kind mal machen wird. Das Kind muss ja entscheiden, was es mal lernen will, wofür es Interessen hat. Ja. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe von uns in der Volksschule, von uns Pädagoginnen, ist, den Kindern nicht die Freude zu nehmen. Ja. Die wollen alle was Neues lernen, die wollen was forschen, die wollen was erkunden. Und sie da nicht zu behindern, ja, sondern ihnen Unterstützung zu geben, ihnen diese Freude zu erhalten. Und die das Neugierde, geht eigentlich bei den meisten Kindern, schaffen wir das eigentlich schon. Ja,
dass die Neugierde am Leben.
Die Neugierde halten. Am Leben, ja. Und also auch jetzt die Erfahrung mit meinem eigenen Sohn, wie der 10 war, haben wir uns halt verschiedene Schulen angeschaut und dann ist er halt in die Schule gegangen, wo er gern hingehen wollte. Ja. Ich hätte eine andere Schule ausgesucht, weil mir dort die Lehrer einfach cooler vorgekommen sind. Aber ich habe mir gedacht, er muss dann dorthin gehen. Ich gehe dort nicht hin. Ja. Das ist seine Entscheidung. Und dann war halt in der Gymnasiumform die Entscheidung mit dem Neusprachlichen oder dem Realgymnasium. Da hätte ich ihn für meinen Teil und seinen Interessen, auch die er bisher hatte, in einen anderen Zweig gesteckt, dass er dann gehen wollte. Aber es ist seine Entscheidung. Ja. Und er lernt halt jetzt Französisch und Latein und ja, das, was er lernen will. Und auch dann in der Oberstufe habe ich gesagt, du willst nicht vielleicht die Schule wechseln, wir sind in der Zwischenzeit übersiedelt. Der Schulweg ist einfach ein weiter. Und er hat gesagt, nein Mama, ich kenne mich da jetzt aus. Warum soll ich jetzt woanders hingehen? Ja.
Was
sind das so einfach auch akzeptieren. Ja. Oder jetzt hat er 7 Ideen, was er studieren will. Dann redet man halt drüber, ja, was interessiert dich und was willst du mal machen.
Was sind so grundsätzliche Haltungen oder Fertigkeiten, die du von Lehrerinnen, aus deiner Sicht guten Lehrerinnen, erwarten würdest, dass sie haben? Gibt es da welche, die du formulieren kannst?
Also ganz wichtig finde ich diese Beziehung zu den Kindern zuhören, was die Kinder bewegt, ja, sich dafür auch Zeit zu nehmen oder Zeit zu haben. Mhm. Weil die Kinder kommen mit so vielen Sachen, die ihnen am Herzen brennen. Wir haben jetzt eine 8-Jährige gehabt, die hatte Geburtstag im Juni und hat uns einen Monat davor, jeden Tag in der Früh gesagt, wie viele Tage es jetzt noch sind, bis zu ihrem Geburtstag. Ja. Und ja, das ist halt manchmal schon nervig, weil das hat man jetzt eh schon 20 Mal gehört. Aber es ist für dieses Kind einfach wichtig. Ja. Und dann muss ich einfach auch die Geduld haben und die Zeit haben, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie jetzt dann Geburtstag hat.
Also Geduld ist eine Eigenschaft, die man von Lehrerinnen erwarten. Das
zuhören können, sich darauf einlassen, die Kinder sind einfach verschieden, darauf einlassen zu können auf ihre Unterschiedlichkeit. Ich kann nicht als Lehrerin davon ausgehen, dass das ist dieses Bild mit dem Rasenmäher, dass alle gleich sind und alles bei allen gleich ankommt.
Also ein Bekenntnis zur Diversität, die da ist im Leben.
Mhm, genau.
Und in der Arbeit.
Dann ist also ein wichtiger Punkt, glaube ich, dieses Offensein, das ist jetzt, dass ich offen bin für das, was von den Kindern kommt, dass ich offen bin für alle möglichen Familienmodelle, offen für alles, was an Sprachen und Kulturgeschichten kommt. Da gab es, wie 2015 so viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind, gab es einen Kongress für Kindergartenpädagoginnen und da hat ein Radiomacher von Radio Orange dann von dem Kongress einen Bericht gemacht. Und da hat eine von diesen Kindergartenpädagoginnen, von den Vortragenden gesagt, das ist einfach so wichtig, in der Arbeit mit den Kindern offene Themenstellungen zu geben. Ja, wenn jetzt im Kindergarten oder es ist ja in der Volksschule dann auch das Thema zum Beispiel, wie ist es bei mir zu Hause? Ja, dann kann ich nicht von meinem bourgeoisen österreichischen Familienbild ausgehen, das ja eh nicht mehr stimmt, weil Mutter, Vater, Kind haben die wenigsten von uns. Oder Mutter, Vater, 2 Kinder, ein Häuschen am Stadtrand. Sondern man muss einfach diese Themenstellung so offen lassen, dass alles Platz hat. Ja? Dass eben unsere syrischen Familien mit ihren Traditionen oder wie sie essen und wie sie die Großeltern einladen, genauso Platz haben wie eine Mutter-Kind-Familie, die immer schon in Österreich gewohnt hat. Also dieses Offenlassen für die Lebenssituationen der Kinder. Und das auch nicht zu werten. Ja?
Aber heißt es, dass man erwarten sollte von Lehrerinnen, dass sie all diese unterschiedlichen Lebensarten auch in den Grundzügen kennen?
Naja, die kann ich ja mit den Kindern kennenlernen. Wenn die Kinder dann erzählen, also unsere syrische Familie von uns, die haben zum Beispiel dann geschaut, dass die Großeltern nachkommen. Jetzt wohnen Opa, Oma auch in Wien in der Nähe. Das ist für die Kinder einfach gut und wichtig gewesen. Auch mit der ganzen Fluchtgeschichte. Naja, also ich muss, glaube ich, das nicht alles kennen, aber ich darf es nicht werten. Ja? Oder eine andere Sache, die ja oft so gewertet wird, wir haben jetzt ein Mädchen auch gehabt, da ist jetzt der Vater ausgezogen und die Eltern haben sich geschieden. Und für dieses Kind war das ganz schwierig, weil jetzt sind meine Eltern geschieden. Die ist ein paar Mal gekommen und hat gesagt, willst du mich jetzt nicht fragen, wie es jetzt ist, weil meine Eltern sind jetzt geschieden. Und ich habe gesagt, na, magst du mir was erzählen? Ja? Und dann hat sie eh erzählt, wie es daheim zugeht und was daheim los ist und wie es halt jetzt auch schön ist, weil mit der Mama ist halt jetzt einfach weniger Streit und so. Ja? Und ich habe halt geschaut, dass ich sie bestärke und habe gesagt, schau, und vielleicht wird es dann eh gut, wenn sie nicht mehr so viel streiten müssen. Und schau mal, mit der Mama und mit deiner Schwester ist vielleicht eh ganz interessant da. Ja?
Also ich halte es für wichtig, dass die Lehrerinnen oder die Menschen eine Haltung haben. Und du hast jetzt gerade gesagt, man darf nicht werten im Umgang mit den Kindern. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist für mich, denke ich mal, eine ziemliche Herausforderung, dieser Widerspruch, weil ich ja eigentlich eben schon eine Haltung habe und eine Wertehaltung und eine Vorstellung. Und wenn ich jetzt das nicht werten darf, wie die da umgehen, sondern unwidersprochen viele Sachen, die mir vielleicht zuwiderlaufen, aufgreifen oder akzeptieren sollte, würde mir das schwerfallen. Ist das so gemeint? Oder
nein, so habe ich es jetzt nicht gemeint, ja. Du hast natürlich recht. Also natürlich habe ich Dinge, die mir in meiner Arbeit und in meinem Sein einfach wichtig sind. Das sind für mich auch politische Wertvorstellungen, die ich auch nicht hinten nachhalten kann. Also wenn es um Rassismus geht, dann hat das einfach in der Klasse keinen Platz. Ja?
Das ist
schon ein Beispiel von Haltung, finde ich. Also da können die Kinder zwar sagen, was sie sich denken, aber dann muss man darüber reden, warum man nicht jemand anderen beleidigt, wegen einer anderen Sprache zum Beispiel, die jemand spricht.
Also werten im Sinne von nicht Respekt haben dann. Man kann das ja respektieren sozusagen, dass jemand eine andere Haltung hat oder andere Werte hat. Und diese Werte kann ich respektieren, muss sie aber nicht teilen.
Und kann sehr wohl ich kann sie respektieren, ich kann auch dagegen sein und ich darf das auch sagen. Also es geht, glaube ich, ganz viel um Ehrlichkeit.
Dann werte ich es. Also es geht um Authentizität. Ne?
Es geht viel um Authentizität mit den Kindern, weil die gerade in der Altersstufe, die wollen ja auch wissen, woran sind sie. Also was will mein Gegenüber, was will mein Gegenüber nicht? Ja? Das geht ja ganz viel ums, wir haben es vorher Rituale genannt, es geht ganz viel ums Lernen, wie kann ich mich in der Gesellschaft bewegen, wie kann ich mich in der Klasse bewegen, was geht und was geht nicht. Es geht ganz viel um diese Grenzengeschichte immer wieder mit den 6- bis 10-Jährigen. Mit der Wertung habe ich jetzt eigentlich eher so gemeint, wenn Kinder zum Beispiel auch kommen und mir eine Zeichnung zeigen, dann sage ich nicht, die ist schön oder schier, das wäre eine Wertung. Ja? Oder ich sage, nee, das ist gut, dass du mit Mama, Papa im kleinen Haus wohnst, wenn du nur mit der Mama wohnst, ist das schlecht. Ja? Solche Wertungen stehen einer Pädagogin nicht zu, die bringen nicht weiter. Ja? Und es ist schon wichtig, dass ich für mich meine Einstellung und meine Haltung weiß, um dann auch agieren zu können.
Um auch das Klassenklima entsprechend vorbereiten zu können oder aufbauen zu können.
Ja, zu wissen, wo schreite ich ein und wo schreite ich nicht ein.
Wo setze ich Grenzen?
Wo sage ich, da ist jetzt Stopp. Und wir haben vor 2 Jahren einen großen ein großes Projekt in der Klasse gehabt, wo es ging um die Länder, aus denen die Kinder kommen und um die Sprachen. Und dann haben auch die Eltern eingeladen und die sind gekommen zum Beispiel und haben was aus Ungarn erzählt und was Ungarisches zum Essen mitgebracht und aus Bulgarien und das alles durch. Und ab dem Zeitpunkt war es für die Kinder alle ganz klar, dass es ganz toll ist, wenn man viele Sprachen kann. Heuer haben sie erzählt bei diesem Projekt, das wir für die Stadt Wien gemacht haben, mit dem Wien-Werkstatt, dass es insgesamt 14 Sprachen gibt, die die Kinder in der Klasse können. Mhm. Und alle haben sich gefreut, dass wir so viele Sprachen können, alle zusammen. Ja. Mhm. Bei 21 Kindern 14 Sprachen ist ein großer Gewinn. Ja.
Große Bandbreite.
Eine große Bandbreite. Also da war jetzt auch dabei, dass ein Bub, der einen Papa aus Afrika hat, 2-3 Wörter in dieser Stammessprache kann. Aber er hat gesagt, er kann das. Und somit haben wir es mitgerechnet. Und im Herbst davor kam ein neues Kind dazu, der auch Serbisch sprach. Und der hat dann einmal irgendwas Komisches gesagt über die Kroatisch sprechen. Und da sind sofort 3 andere Kinder gekommen und gesagt, du, der hat das jetzt schlecht gemacht und da hat er jetzt was Schlechtes gesagt. Also es hat die Gruppe, die schon da war und die das Bewusstsein hatte, Mehrsprachigkeit ist gut. Ja? Und das ist jetzt schon meine Haltung oder unsere Haltung ist, pädagogisches Team, dass Mehrsprachigkeit gut ist, das ist nicht überall im Schulbereich so. Das haben sofort die Kinder aufgegriffen und sind sofort gekommen und gesagt, du, das ist aber jetzt, warum sagt der sowas? Ja? Und dann haben wir das halt im nächsten Klassenrat mit diesem Kind besprochen, dass wir da jetzt, dass die viele in der Klasse da schon länger drüber gearbeitet haben, du bist jetzt frisch gekommen, aber bei uns ist das einfach so, dass das etwas Wertvolles ist.
Du hast ja neben dem Klassenrat in der Klasse jetzt ein neues Schulparlament eingeführt in deiner Schule. Was ist das?
Das Schulparlament ist eine Zusammenkunft mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Klassen. Wir haben es so gemacht, dass wir wir sind eine ganztägige Schule. Eine offene Schule, also es gibt am Vormittag haben wir jetzt 13 Klassen heuer zum Beispiel gehabt und am Nachmittag gibt es 10 Nachmittagsgruppen, wo eben die Kinder können und müssen aber nicht in die Nachmittagsbetreuung gehen. Darum ist das ein Unterschied mit Klassen und Nachmittagsgruppen. Und im Schulparlament sitzt von jeder Klasse und von jeder Nachmittagsgruppe ein Vertreterkind und wir besprechen Anliegen, die die ganze Schule betreffen. Also es geht um Themen, die alle 300 Kinder in der Schule betreffen. Wir haben es gestartet vor 2 Jahren. Da waren wir 4 Erwachsene, 2 Vormittagspädagoginnen, 2 Freizeitpädagoginnen, die wir eben dieses Projekt gestartet haben. Wir haben das vorgestellt, es war keiner dagegen von den anderen Erwachsenen im Schulhaus. Dann hat jede Klasse und jede Gruppe eine Vertreterin, einen Vertreter gewählt und alle 6 Wochen findet eine Stunde lang eine Sitzung des Schulparlaments statt. Dann kommen dann diese...
Eine Stunde halten das die Kleinen aus so lang?
Das halten sie durch, ja, weil die sind alle ganz stolz, dass sie da jetzt Vertreterin und Vertreter sind. Manchmal zwischendurch sagt man halt, hey, könnt ihr noch ein bisschen leise sein, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Also es ist eine Stunde oder ungefähr von 11 haben wir uns immer getroffen, 10:50 war es dann ungefähr aus, also eine Schulstunde. Genau, und dann haben wir am Anfang von dem ganzen Prozess mal besprochen, was sind denn so Themen, die die ganze Schule betreffen. Und ab dem zweiten Mal sind es dann schon gekommen mit vielen Vorschlägen und Ideen, die für die Schule
gut sind. Zum Beispiel? Und das eine oder andere.
Zum Beispiel eine besonders gute Idee war, sie wollen eine Wasserparty machen. Das war eine Idee im November wahrscheinlich, haben wir uns da getroffen, was die zweite Sitzung, sie wollen eine Wasserparty machen. Ja, wie Sie sich das vorstellen, ja im Sommer und dann ziehen alle die Badesachen an und machen wir eine Wasserparty. Und diese Idee hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich war dann bei dem, der unser damaliger Leitungsvertreter war, und gesagt, du, die Kinder hätten gerne eine Wasserparty. Und er hat gesagt, ja, ich wollte schon immer eine Wasserrutsche bauen. Und dann haben wir ab Juni, wir haben einen Sportplatz, dann hat unser Direktorvertreter eine Wasserrutsche gebaut mit so einer LKW-Plane und so Schwimmnudeln auf der Seite. Dann hat er ausgemacht mit dem Schulwart, dass man den Gartenschlauch nach oben legt. Und jetzt gibt es seit 2 Jahren eine Wasserrutsche, wo die Kinder, wenn es dann so richtig heiß ist, Wasserrutschen gehen können, mit entweder am Vormittag mit der Lehrerin oder am Nachmittag. mit der Freizeitpädagogin. Das war so eine Idee, die sie dann so weiterentwickelt hat. Und im Schulparlament eben kam die Idee auf und dann haben die Kinder ganz lange überlegt, das war für uns so interessant, was dann die Kinderüberlegungen, wie geht das mit dem Umziehen, wie kann sich eine ganze Klasse die Badesachen anziehen? Ja, da haben wir sicher 10 Minuten oder eine Viertelstunde drüber gesprochen, über die verschiedenen Ideen.
Wie sehr pragmatischer Zugang, ne? Das ist ja durchaus aus der Realität gegriffen jetzt nicht. Ja, wie kann eine ganze Klasse sich umziehen?
Ja, genau.
Keine Absurdität.
Aber die Kinder haben so ganz vernünftige Vorschläge einfach okay. immer. Und es war so eine nette Idee, weil am Anfang, wie es gekommen sind mit der Idee, wir machen eine Wasserparty, war bei mir im Kopf und dann rennen 300 Kinder im Badezeug durchs Schulhaus und es wird der Urgatsch im Garten und was soll das werden? Ja? Und dann ist aber einfach so was Gutes draus geworden, einfach
das
Kommunizieren. Und wir haben es im letzten Schuljahr verwendet. Da haben wir dann auch noch daneben so ein kleines Plastikschwimmbecken aufgestellt, so wie es einfach für Kleinkinder gibt, weil halt auch die Überlegung war, dass für die schwerstbehinderten Kinder ist das mit dem Rutschen vielleicht noch ein bisschen schwierig. Die wollen vielleicht ein bisschen im Wasser sitzen und ja, Wasserplanschen oder Spritztiere hat es dann auch gegeben zum Feinmotorik üben. Genau, und das war heuer haben wir es einfach wieder aufgeräumt und alle Kinder haben sich gefreut, dass sie wieder Wasser rutschen gehen dürfen. Aus dem Schulparlament entstanden ist dann auch eine Schulzeitung. Eine Klasse hat vorgeschlagen, es wäre schön, wenn es eine Schulzeitung geben könnte. Die ist jetzt 2-mal im Jahr erschienen. Und einfach mit dem Ablauf, wir haben so eine Pinnwand aufgestellt, wo alle aktuellen Infos des Schulparlaments draufhängen. Weil die Überlegung war, dass man das ganz transparent gestalten muss, sonst gibt es vielleicht Neid im Schulhaus oder Misstrauen oder was machen die dann? Es war schon von manchen Erwachsenen die Angst, die tun da jetzt Spione ausbilden, die wollen uns ausspionieren, was wir so am Nachmittag machen. Das war nie unsere Intention. Unsere Intention war einfach ein Sprachrohr für die Kinder zu gestalten, damit Kinder mitsprechen können. Und genau, und für die Schülerzeitung können jetzt einfach alle Kinder der Schule, also nicht nur die vom Schulparlament, was schreiben, schmeißen das in eine Box und wenn genug zusammen ist, dann kümmert sich die Dagmar darum, dass es eine nächste Ausgabe gibt.
Ihr verwendet ja ziemlich viel Medien bei euch in der Klasse oder in der Schule auch. Das heißt, es gibt die Zeitung, die eben so erwähnt worden ist. Beim Frenet gibt es ja auch die grundsätzliche Druckerei, fürs Schreiben lernen und Lesen lernen. Dann, das heißt, es gibt Flugzetteln, es gibt irgendwie Plakate, die entstehen im Rahmen von Projekten. Es gibt Fotos, ne, die arbeitet ja auch viel mit Fotos,
glaube ich. Wir arbeiten auch viel mit Fotos. Wir haben einfach eine Kamera, so eine Digicam für die Klasse gekauft über den Warenkorb vor ein paar Jahren. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also einerseits, dass wir Dinge festhalten, die in der Klasse passieren, wie jemand hat Geburtstag und wir feiern Geburtstag, bis hin zu, ich habe jetzt einen Turm gebaut aus den Bausteinen und möchte den jetzt gerne fotografieren. Und die Kinder sind angehalten, auch selber Fotos zu machen. Darum war es mir wichtig, dass wir die vom Schulgeld kaufen und dass das nicht meine private Kamera ist.
Und die werden dann auch wieder getauscht oder geteilt.
Die Bilder werden einerseits kommen, welche auf den Weblog. Wir haben jetzt sicher seit wahrscheinlich 10 Jahren Weblogs laufen über das Klassengeschehen, so Klassenbuch, tagebuchartig, was in der Klasse passiert. Also wir haben nicht jeden Tag einen Beitrag, aber 2 bis 3 Beiträge pro Monat, wo viele Fotos drinnen sind, wo die Kinder auch gern Fotos schauen und dann was dazu schreiben, zu den Ereignissen, die waren, zu den Fotos, die waren, wenn es um einen Ausflug geht, dass sie dazu schreiben, ja, da hat es mir wirklich gut gefallen. Und über dieses und jenes und so.
Wie geht es da mit dem Persönlichkeitsrecht um bei den Sachen?
Ja, diese Diskussion oder auch die Überlegung hat sich schon verschärft in den letzten Jahren mit dem, was kommt auf den Weblog, was geben wir nicht auf den Weblog.
Es wird zumindest darüber diskutiert.
Es wird diskutiert. Ich lasse die Eltern jedes Jahr unterschreiben, also, weil ich finde es unfair, dass Eltern beim Schuleinschreiben, wo sie eigentlich unter Druck sind, dass sie gerne einen Platz in einer Schule hätten, da alle Rechte für die nächsten 4 bis 5 Jahre abgeben. Das finde ich jetzt einfach nicht korrekt. Mhm. Von daher unterschreiben sie jedes Jahr ein Einverständnis für den Webblog und auch für die Radiosendungen, die wir machen. Und ich schaue jetzt einfach, wenn ich auf dem Webblog etwas raufstelle, dass zum Beispiel nicht ein Name mit einem Kind direkt erkennbar ist, sondern dass es eher so Gruppenfotos sind, wo viele Kinder drauf sind, die gemeinsam was tun.
Ist das ein Diskurs, den ihr auch mit den Kindern führt? So aussuchen, was kommt da jetzt auf den Blog rauf, welches Foto verwenden wir?
Nein, den Diskurs haben wir noch nicht geführt, weil das meistens halt Nachbereitungsarbeit ist, Dinge auf den Webblog zu stellen. Also das passiert nicht am Vormittag mit den Kindern, sondern das ist halt meine Nachbereitungszeit, wo dann meistens keine Kinder da sind. Aber mit den Kindern läuft schon der Diskurs mit, weil sie ja selber auch oft Fotos machen wollen, jetzt zum Beispiel auch mit ihren eigenen Handys. Handys dürfen sie in der Schule nicht mithaben, aber manchmal gibt es halt Dinge, wo sie dann fragen, darf ich da jetzt ein Foto machen für mich, wo man dann schon drüber reden. Also du musst jetzt, pass auf, was du fotografierst, pass auf, wenn du jemand anderen fotografierst, ob das diesem anderen Kind überhaupt recht ist. Und so, dass sie da doch einen sorgsameren Umgang lernen mit dem, was sie alles ins Internet stellen.
Liebe Eva, vielen Dank für die Zeit.
Bitte.
Und die Einblicke in deinen Schul- und Lebensalltag,
ja,
den du gegeben hast. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen. Das war ein Gespräch mit Eva Neureiter, Volksschullehrerin, Sonderschullehrerin. Ja, und Medienpädagogin kann ich auch noch dazu sagen. Auf Wiederhören, Christian Berger.
Dankeschön.
PH On Wien.